Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast für alles, was es da draußen an Filmen und Serien zu streamen gibt. Mein Name ist Jan-Felix Wuttig, ich bin Teil der Moviepilot-Redaktion. Mich hört ihr relativ selten, deswegen ja, seid gnädig mit mir, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Und ich habe mir vorgenommen, heute mit meinem lieben Gast über Fallout zu sprechen, die Amazon-Serie, die letzte Woche gestartet ist und die eine langlebige und sehr beliebte Videospielreihe adaptiert. Und dafür habe ich mir nicht irgendeinen Gast ausgesucht, sondern wir haben, soweit ich das sehen konnte, eine kleine Premiere hier im Streamgestöber-Podcast. Wir haben nämlich Elen bei uns. Sie ist Teil der GamePro-Redaktion. Und ja, ich möchte sie herzlich willkommen heißen. Hallo Elen.
Hallo.
Sag doch mal ganz kurz, was du bei GamePro so machst oder beziehungsweise vielleicht schon so ein bisschen, was so deine Vorerfahrungen mit Fallout sind.
Das sind zwei bisschen verschiedene Themen eigentlich. Also bei GamePro bin ich jetzt Redakteurin beziehungsweise Editorin angestellt. Also wenn ihr News lest, sind ein paar davon vielleicht von mir. Weniger oft über Fallout, weil das tatsächlich der letzte große Release war vor meiner Zeit bei GamePro. Allerdings wird das jetzt natürlich gerade mit der Serie, nimmt das ein bisschen zu, weil die scheint ja durchaus ziemlich erfolgreich zu sein für Amazon. Und ansonsten meine Erfahrung mit Fallout. Ich habe tatsächlich erst, kann man schon sagen, angefangen mit Fallout 3. Das heißt, die ersten beiden Teile der Reihe waren auch ein bisschen vor meiner Zeit, beziehungsweise vor einem Computer, den ich hatte, der das hätte abspielen können. Aber den dritten Teil, den habe ich gespielt, Fallout New Vegas, natürlich den inoffiziell besten Teil der Reihe und den vierten Teil. Also ich bin so jemand, ich bleibe so bei den Hauptspielen der Reihe, bei den Ablegern habe ich mich nie so ganz rangetraut.
Ja, okay, super. Aber dann freue ich mich sehr darauf, mit dir gleich sowohl ein bisschen über die Vorlage zu reden, als auch über die Serie. Wir haben die beide schon gesehen und haben uns, glaube ich, unser Urteil gebildet. Genau, dann fällt mir eigentlich nichts anderes jetzt im Moment mehr ein, als dich einfach zu fragen, bist du bereit, Elen?
Ja.
Alles klar, dann los geht's. So, und jetzt ist es vielleicht an der Zeit, euch so ein bisschen zu erklären, was wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar würde ich ganz als allererstes so ein bisschen darüber reden, was Fallout eigentlich ist. Das heißt also so ein bisschen das Franchise erklären, welche Spiele gibt es da, wie lange gibt es das schon, wie ist jetzt die Adaption zustande gekommen, was für eine Welt ist das auch, in der wir uns da bewegen. Und auch so ein bisschen nochmal drauf zu rekurrieren, was wir für Vorerfahrungen mit dem Franchise eigentlich haben. Oder beziehungsweise auch, was uns daran einfach toll gefällt. Weil letzten Endes sind wir ja beide schon so ein bisschen Fans. Und sind mit dem Herzen quasi dabei. Vielleicht bei dem Franchise mehr als bei der Amazon-Serie, aber das werden wir dann gleich noch besprechen. Genau, und im zweiten Teil würde ich gerne zur Serie selbst kommen. Und da können wir so ein bisschen darüber reden, was macht die Serie so, wie waren so unsere ersten Gefühle zur Serie, was ist da die Story, gefällt sie uns? Und das wäre quasi so ein bisschen, bis dahin geht der spoilerfreie Teil und ab da setzt sozusagen der Spoiler-Teil ein und wir reden en Detail über alles, was es da zu sehen gibt, vielleicht auch ein bisschen über das Finale, wenn es uns interessiert. Und dann geht's auch weiter zu einer zweiten Staffel.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus. Denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Und damit steigen wir quasi ein. Also wie gesagt, ich würde einfach gerne erstmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, was ist eigentlich Fallout? Und zwar, ja, grundsätzlich wollten wir heute über die Amazon-Adaption reden. Die ist am 11. April gestartet, das heißt letzte Woche. Gibt's auf Amazon Prime Video zu streamen, hat 8 Folgen und hat so ein bisschen einfach, um das so als kleine Vorgeschichte zu erzählen, hat im Grunde genommen angefangen mit Jonathan Nolan und Lisa Joy, zwei Drehbuchautoren und Produzenten, die viele vielleicht von anderen Sci-Fi-Serien kennen werden, nämlich zum Beispiel Westworld und Peripherie. Insbesondere Jonathan Nolan ist allerdings auch für seine Drehbucharbeit im Kino bekannt. Er hat nämlich mit seinem Bruder Christopher unter anderem die Drehbücher zu Dark Knight und Interstellar geschrieben. Als Showrunner der Adaption fungieren Jennifer Robertson-Dworit, die kennen vielleicht manche als Autorin von Tomb Raider, also dem mit Alicia Vikander, und Captain Marvel ist eben mehr so aus der, sagen wir mal, Comic- und Videospielrichtung, und Graham Wagner, das ist der zweite Showrunner, der eher tatsächlich aus dem Comedy-Bereich kommt, der unter anderem bei Das Büro, also ich glaube, das ist bekannter als The Office, der US-Version davon, Portlandia und Silicon Valley mitgeschrieben hat. Also der eigentlich schon so ein bisschen ein das Humortalent in dieser Combo ist. Ansonsten das Spiele-Franchise, auf dem die ganze Serie basiert, gibt es eigentlich seit, und Aline, korrigiere mich gerne, wenn ich da irgendwas Falsches erzähle. Das ist natürlich nicht ganz so meine Expertise, ist auch sehr lange her, dass ich Fallout gespielt habe, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jedenfalls, soweit ich weiß, existiert das Spiele-Franchise seit 1997. Es gibt bisher 4 Hauptspiele. Also Fallout 1, 2, 3, 4. Es gibt ganze 7 Spin-offs, was auch eine Zahl ist, die mich eher überrascht hat. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele sind. Entwickler waren zuerst Interplay und sind mittlerweile Bethesda. Und Bethesda war auch als Produzent an der Adaption jetzt beteiligt. Die Serie an sich, also die Adaption an sich, ist schon seit mehr als 10 Jahren geplant. Also ich glaube, ich habe einen Artikel gelesen, in dem quasi stand, dass das Trademark, also das das Handelszeichen für die Serie, für eine TV-Serie, wurde schon 2013 eingetragen. Das heißt, es ist schon ein bisschen in der Mache. Und tatsächlich brauchte es aber erst Jonathan Nolan, den berühmten Macher von Westworld, der dann zu Bethesda geht und sagt so, hey, ich habe eine tolle Idee. Dass Bethesda dann auch gesagt hat, okay, alles klar, dafür kannst du von uns die Rechte haben. Das klingt tatsächlich ganz gut, weil die, glaube ich, relativ vorsichtig waren, was eine Adaption angeht. Ja, also werden wir auch noch drüber reden, weil es ja so ein bisschen Videospiele-Adaptionen sind oder sind für viele, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Aber so ein bisschen zum Inhalt. Und zwar spielt das Franchise so im 21., 22., 23. Jahrhundert. Das sage ich jetzt quasi einfach so, als wären das nicht irgendwie 3 Jahrhunderte, über die ich rede. Es ist quasi, es herrscht die Postapokalypse sozusagen. Die Welt wurde durch einen Atomkrieg in eine atomare Wüste verwandelt. Aber die Welt, in der wir uns da befinden, die ist so ein bisschen, die hat natürlich irgendwelche Anklänge an Mad Max, aber das Besondere so ein bisschen ist, dass sie so sehr an die 50er Jahre der USA erinnert, so ein bisschen an so 50er Jahre Sci-Fi-Filme, B-Movies, ja. Also es gibt irgendwie dann auch so sehr viel so Werbekunst irgendwie und eigene Marken, Nuka Cola zum Beispiel, ja. Also eine Cola-Marke, die aber irgendwie mit Nuklear und mit Atomen und mit dem nuklearen Zeitalter in Verbindung steht. Und es gibt ganz viele so 50er-Jahre-Songs, die da gespielt werden, die für das Franchise stehen. Es gibt so einen Fortschrittsgedanken. Es gibt so eine unverhohlene amerikanische Kultur, würde ich fast sagen. Eileen, was denkst du, wie würdest du diesen Hintergrund oder diesen speziellen Humor im Fallout-Franchise beschreiben?
Oh, der Humor, der das ist schwierig, sehr schwierig. Also es ist ja das Interessante daran, ist ja eigentlich, du hast diesen ganzen 1950s, 1960s Vibes, der amerikanische Traum, all diese Sachen, ne, diese Vorstadtfamilienoptik dabei eigentlich, weil es ist ja eine postapokalyptische Welt, aber als die Bomben gefallen sind in Fallout, das war ja gar nicht in den 1900 irgendwas Jahren, das war ja in den 2000ern. Das ist ja das Interessante daran, dass eigentlich man hat diesen Retro-Futurismus, der Fallout eigentlich ausmacht, weil es sind ja seit den 50ern nochmal über 100 Jahre, also seit den 1950ern über 100 Jahre vergangen, ehe dann die Bomben gefallen sind, weswegen auch diese ganze Technologie in dieser Zeit entstanden ist, also die ganze Vault-Technologie, die Roboter, die Power Armor, diese ganzen Sachen. Also es gibt Fortschritte in einem Bereich und in einem anderen Bereich hat es sich fast überhaupt nicht entwickelt. Und das ist mega interessant, weil es dadurch diesen Retro-Vibe einfach die ganze Zeit hat und nicht los wird. Naja, und dann kamen die Bomben, kam der Krieg etc. Obwohl viel Krieg war da nicht, nachdem die Bomben gefallen sind, glaube ich, im Spiel oder in den Spielen. Und dann hast du plötzlich einen Sprung von 200 Jahren, bis da irgendein, also in den Spielen zumindest, irgendein Vault-Bewohner, der dann raus stolpert und in eine Welt kommt, die halt nichts mit dieser heilen Welt zu tun hat, die du kennst, sondern eine postapokalyptische Wüste ist.
Genau.
Und das also ist so ein bisschen, das macht auch, glaube ich, den Humor sehr viel aus, dieser Kontrast.
Ja, genau. Also man kann es so ein bisschen irgendwie, fand ich immer, so ein bisschen umschreiben, wie so die 50er Jahre mit Robotern irgendwie, mit Sci-Fi, mit, also wie du es gerade auch schon sehr gut ausgedrückt hast, ne? Also in manchen Bereichen hat sich es extrem weiterentwickelt oder sehr stark weiterentwickelt. Man hat irgendwie Soldaten in riesigen atombetriebenen Rüstungen, aber auf der anderen Seite hat man eben so diese 50er Jahre Kapitalismus versus Kommunismus Denkweise. Man hat irgendwie, ist alles so sehr, sehr reaktionär aus heutiger Sicht, ne? Aber das macht, glaube ich, auch viel so den Reiz der Spielevorlage und das Franchise dann irgendwie aus. Dann können wir eigentlich dazu kommen, was so unsere Vorerfahrungen mit dem Franchise sind. Also irgendwo hat es ja einen Grund, dass wir irgendwie so dabei sind und dass wir irgendwie auch dann Lust hatten, uns die Serie anzuschauen, abgesehen davon, dass es jetzt der große neue Sci-Fi-Hype sozusagen ist. Ich habe damals, kann ich mich erinnern, oute mich jetzt so als etwas älter, aber jedenfalls habe ich so Fallout 1 und 2 sehr gespielt, da war ich allerdings auch noch sehr jung. Und dann irgendwann gab es so ein Spin-off mit wo man so quasi so eine Söldnergruppe dabei hatte. Das war Fallout Tactics und dann so den dritten Teil. Eileen, das war bei dir so ein bisschen anders, ne?
Ja, wir geben uns quasi ein bisschen die Klinke in die Hand, wenn man so möchte, was die Spiele angeht, weil ich habe tatsächlich mit dem dritten Teil erst angefangen. Also den ersten und zweiten. Die habe ich tatsächlich bis heute nie gespielt, auch wenn sie ja sehr gut sein sollen. Aber ja, ich bin quasi mit Bethesda reingekommen, damals auf dem PC, beziehungsweise auch mit den regelmäßigen Abstürzen, die viele Leute wahrscheinlich kennen werden, wenn sie heute versuchen, Fallout 3 oder New Vegas zu spielen, weil die einfach mit moderner PC-Technik nicht so ganz klarkommen.
Ja.
Also die beiden habe ich gespielt, wo man auch sagen muss, ja, Fallout New Vegas ist natürlich ein Ablegerteil, aber irgendwie auch für mich gehört der sehr rein in die Welt der Hauptteile. Und dann natürlich den vierten Teil, also der letzte große Singleplayer-Teil vor Fallout 76.
Ja.
Da bin ich bislang noch nicht rangekommen, muss ich sagen. gab es ja auch, da gab es ja sehr viel Kontroverse drum zum Release und dann haben sie sehr viel nachgebessert bei dem Spiel, aber ich bin ganz klar von der Fraktion, mein Fallout ist ein Singleplayer-Spiel, ich möchte alleine in dieser Welt umherlaufen und alles erleben, das will ich nicht mit anderen teilen, tut mir leid.
Was war das denn für dich so, kannst du sagen, was für dich so den Reiz dieser Welt ausgemacht hat oder den Reiz der Spiele, wenn man das so runterbrechen kann?
Tatsächlich für mich eine der Sachen, die Serie quasi fast gar nicht machen kann, was ist der Rollenspielaspekt. Das ist natürlich nur ein Teil von der Fallout-Welt, weil vieles davon ist auch einfach die Welt selbst. Ganz klar, weil es steckt so wahnsinnig viel Lore drinne und so viele Geschichten, die du einfach in dieser Welt erzählen kannst. Aber das ist der Punkt für mich, mit diesen Geschichten zu interagieren, die Welt einfach hergibt, die du da, weil du kannst so wahnsinnig viel erzählen, weil es auch einfach abgedreht ist teilweise, Fallout. Und da hast du, auf der einen Seite hast du super ernste Geschichten und auf der anderen Seite kannst du dich eigentlich nur am Kopf kratzen mit, was passiert hier gerade? Ich sage nur Gary. Wer die Spiele gespielt hat, weiß, wer das ist. Das ist, kommt tatsächlich auf einen Vault zurück, wo jemand geklont wurde, sehr oft, der Gary hieß, was wir wissen, weil er Gary sagen kann. Und das ist einfach, das ist dieser Wahnsinn von dieser Fallout-Welt. Und damit halt zu interagieren und mit diesen Geschichten zu interagieren und zu gucken, okay, was halte ich hier in dieser Quest gerade für die beste Lösung oder die am wenigsten schlimmste Lösung manchmal auch, es gibt nicht immer nur eine gute Lösung für diese Storys oder eine, die alle zufriedenstellt. Und das finde ich wahnsinnig interessant.
Ja, also ich glaube, bei mir war das tatsächlich auch ähnlich. Also es war so mit eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe, die so ein komplexes Charaktersystem hatten, wo du sehr unterschiedliche Werte haben kannst, sehr unterschiedlich spielen kannst. Also ob du jetzt irgendwie dir den Weg frei schießt oder eher charismatisch bist und gut reden kannst oder ob du zum Beispiel gut darin bist, irgendwelche Türen zu öffnen oder ob du, keine Ahnung, einfach ständig ein riesiges Maschinengewehr mit dir rumtragen kannst. Das hat mir erlaubt, sehr unterschiedlich zu spielen und gleichzeitig fand ich natürlich die Welt, die da entworfen wurde, super atmosphärisch, also einfach sehr mit sehr viel Kreativität ein postapokalyptisches Ödland, das überhaupt nicht öde ist, quasi entworfen.
Das nicht öde Ödland.
Genau. Und damit kommen wir quasi auch schon so ein bisschen zur Adaption, nämlich zu unserem Hauptteil unseres Podcasts. Was war denn deine erste Reaktion, als du quasi mit dieser Vorerfahrung der Spiele, die du ja auch geliebt hast, von der Adaption gehört hast?
Das war, glaube ich, ein Oha, okay. Um das mal relativ wörtlich zusammenzufassen, weil ich ja natürlich auch, also klar, in letzter Zeit haben wir einige sehr gute Videospieladaptionen bekommen, da sprechen wir, glaube ich, auch gleich noch drüber. Aber Videospiele in TV-Format hatten halt nun mal durchaus einen sehr, sehr durchwachsenen Ruf lange Zeit. Da gibt's ein paar Beispiele. Und ich war mir nicht sicher, ob das mit einer Fallout-Serie funktionieren kann. Tatsächlich weniger wegen der Welt selbst, weil die Welt lässt sich eigentlich sehr gut abbilden, im kleinen und im großen Rahmen. Aber für mich war es so der Humor, dieses Feeling von Fallout. Weil der ist doch sehr speziell und der reiht sich ein zwischen ernster Story und dann dieser abgedrehte Humor. Und dann dachte ich mir so, kriegen sie das hin, dieser Vibe von Fallout, diesen Grat zu wandern, ohne in die eine oder andere Richtung zu sehr reinzufallen und zu sagen, okay, wir machen das super ernst, damit das erwachsen wird, oder wir machen das komplett abgedreht, damit das diesen Fallout-Humor hat, ne? Und ob es diesen Schneidegrad quasi hinkriegt, das war so meine größte Sorge vorab.
Ja, ich glaube, das war bei mir auch ganz ähnlich. Also erstens hatte ich sehr viele schlechte Videospieladaptionen im Kopf, wie es bei mir immer noch manchmal der Fall ist. Selbst wenn es in letzter Zeit gute Beispiele wie The Last of Us oder Arcane gab oder sowas. Aber irgendwie erinnere ich mich dann doch immer noch so an so Sachen wie, ich weiß nicht, Dead or Alive oder Schwerter des Königs oder Max Payne oder irgendwie sowas, was mein Misstrauen dann doch irgendwie immer wieder entfacht. Aber genau wie du dachte ich irgendwie auch so, dass das eigentlich eine Welt, die sich sehr gut anbietet, um adaptiert zu werden. So, es ist extrem reichhaltig, so, es kann optisch sehr beeindruckend sein. Aber es war halt tatsächlich so auch meine Frage, also es ist ja stellenweise auch so sehr morbider Humor, ne? Also es ist ja wirklich so extrem. Also, keine Ahnung, du hast ja irgendwie dieses klassische Symbol der Fallout-Serie, diesen, ich nenne ihn jetzt mal den, hat der eigentlich einen Namen? Ich nenne ihn mal den Fallout-Boy. Grüße an die Band.
Fallout-Boy.
Also quasi irgendwie eine grinsende Werbefigur, die für Vault-Tec, also die Firma, die hinter den Bunkern und ihrer ganzen Technologie steht, Werbung macht und dann natürlich irgendwie so Sachen anpreist, wie, keine Ahnung, so das Giftmittel, das euch in Sekundenschnelle umbringt, oder wenn euch ein dritter Arm wächst, dann könnt ihr Red Away nehmen und dann geht das ganz schnell wieder gut und so weiter. Also eigentlich so extreme grafische Dinge, die in der Postapokalypse passieren können und wo einem dann mit einem Lächeln quasi gesagt wird, dass das alles okay ist und dass man sich einfach in sein Schicksal fügen soll, so ein bisschen. Und da hatte ich so ein bisschen, glaube ich, Zweifel, ob das alles so wunderbar funktioniert tatsächlich. Genau.
Ja.
Aber
das ist aber schön, dass du gerade zum Beispiel hier das Maskottchen, also den Vault Boy ansprichst, weil, ne, das ist ein so ein Beispiel, wo dann die Serie ja wirklich einen draufgelegt hat zu den Spielen und gesagt hat, okay, wir geben dem Ganzen jetzt eine Hintergrundgeschichte. Wir sagen jetzt so, ihr kennt das Maskottchen, da gibt's eine Story zu.
Ja, das stimmt. Also das macht die Serie schon auch echt super. Also da setzt sie ja quasi an einem Punkt an, wo es so gar nicht so, wo einem die Spiele gar nicht so groß eine Vorgeschichte liefern, glaube ich. Aber da können wir eigentlich ganz gut jetzt auch sagen, also was ist es denn eigentlich für eine Story, die Adaption erzählt? Also soweit ich quasi da informiert bin oder das noch weiß, ist es quasi keine Geschichte, die irgendwie aus den Spielen stammt.
Genau.
Und es dreht sich quasi in erster Linie um Lucy, gespielt von Ella Purnell, die ihr ganzes Leben bisher in einem dieser Vaults, also einem dieser gigantischen atomaren oder Atomschutzbunker verbracht hat, die wirklich, also im Zweifelsfalle Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen Unterschlupf bieten und riesengroß sind und eigentlich alles enthalten sollen, was man überhaupt zum Leben braucht und was einem ein luxuriöses Leben ermöglicht. Und wächst da relativ behütet auf. Also sie ist irgendwie sehr so, ne, also so, keine Ahnung, so die ist an irgendein Regelwerk gebunden, irgendein relativ naives, es gibt da keine Gewalt, es sind alle Leute, behandeln sich sehr respektvoll, aber es ist eben auch etwas weltfremd sozusagen. Und dieses ganze Konzept wird dann aufgesprengt in dem Moment, wo Raider, also Plünderer von außen eindringen und ihren Vater entführen und quasi die Hälfte des Bunkers auch bei dieser Entführung umbringen, tatsächlich auf äußerst blutige, grafische Art und Weise. Und sie macht sich dann daran, an die Oberfläche zu gehen und ihren Vater zu suchen und trifft dabei unter anderem auf einen Kopfgeldjäger, der mehr oder weniger untot ist, könnte man so sagen, und ein Mitglied der sogenannten Stellenden Bruderschaft, einer Art von Orden, deren Mitglieder größtenteils daran erkennbar sind, dass sie in riesigen elektrisch betriebenen Rüstungen unterwegs sind. Würdest du sagen, das passt so von meiner Zusammenfassung, Elen?
Vom grundsätzlichen ja, ist es fast ein bisschen schwierig, irgendwie die Serie auf einen Handlungsstrang runterzubrechen, weil, also natürlich, Lucy ist irgendwie so ein bisschen der POV-Charakter, dem wir die meiste Zeit folgen, um die sich die Geschichte ganz viel dreht. Aber so gesehen sind es ja auch drei Handlungsstränge, die wir da erleben, weil auch der Ghoul, der Kopfgeldjäger, der kriegt ja auch ein bisschen seine eigene Story. Maximus, der Knappe der Stählernen Bruderschaft, ne, auch der kriegt so ein bisschen seine Storylines und die sind ja dann so miteinander verwoben und treffen sich immer mal wieder und gehen auch immer mal wieder auseinander. Und so gesehen, eigentlich sind so ein bisschen drei Stories, die ja erzählt werden.
Ja, das stimmt sogar. Also Ja, das sollte ich vielleicht auch noch nachschieben. Also es gibt quasi Maximus, der stählerne Bruder sozusagen, wird gespielt von Aaron Moten. Und der Ghoul-Kopfgeldjäger wird gespielt von Walton Goggins. Und tatsächlich, also wie du gerade auch richtig sagst, sind diese drei Handlungsstränge relativ, ja, also ich würde sagen, im Nachhinein geht es dann doch schon vor allem um Lucy und um ihre Charakterentwicklung. Aber tatsächlich sind die von der Screentime, also von der Betonung, die auf ihnen liegt, so gut wie gleichberechtigt. Also es geht auch über weite Strecken sehr viel um Maximus und seine relativ brutale Erziehung bei der stählernen Bruderschaft und wie er es dann schafft, irgendwie zu sich selbst so ein bisschen zu finden oder wie er auch sehr zweifelhafte Entscheidungen trifft dann und sehr brutal oder grausam vorgeht. Und dann geht es ja auch in einem sehr großen Teil geht es ja quasi um den Kopfgeldjäger Ghoul beziehungsweise um seine Vorgeschichte vor der Apokalypse, wo er tatsächlich ein Filmstar namens Cooper Howard war und Frau und Tochter hatte und eigentlich nur versucht hat, ja, sozusagen im Filmgeschäft zu überleben und glücklich mit seiner Familie zu sein. Genau, also wie du richtig sagst, oder die im Grunde genommen hängt sich die Story nicht unbedingt nur an Lucy auf, sondern es geht da auch mit ihren anderen Charakteren sehr gleichberechtigt um. Und jetzt, wo wir quasi so ein bisschen uns die Grundlagen der Story angeschaut haben, würde ich mal sagen, können wir vielleicht schon so ein erstes Fazit dazu abgeben, ohne zu spoilern, wie gut es uns gefallen hat. Also wir haben jetzt quasi die 8 Folgen der ersten Staffel gesehen. Elen, was denkst du?
Also ich muss sagen, ich persönlich habe ein kleines bisschen gebraucht, um reinzukommen bei der Serie. Das Erste, was man natürlich sieht auf jeden Fall, ist das Production, das Design, einfach nur, also du siehst, da ist Geld reingeflossen. Das kann man gar nicht anders sagen. Das Set-Design ist großartig, ne? Die Produktion ist großartig, weil auch ganz, ganz viel mit praktischen Effekten gearbeitet wird. Diese Power-Rüstung von der stählernen Bruderschaft, die sind Chefskiss. Die finde ich absolut großartig. Als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, so sieht das dann bitte auch, oder so ähnlich in der Warhammer-Serie mit Henry Cavill aus, wenn die kommt. Mal ganz davon ab, dass die stählerne Bruderschaft dann doch eine etwas andere Rolle in der Serie einnimmt. Aber es sieht beeindruckend aus, das kann man sagen. Ja. Weswegen ich aber so ein kleines bisschen gebraucht habe, ist, weil es war halt sehr, kulissenhaft ist gar nicht das Wort, aber es sah halt sehr gut aus, auf jeden Fall. Aber ich habe so ein bisschen reingebraucht, mit den Charakteren warm zu werden. Mhm. Weil die am Anfang doch relativ, ja, also relativ, das ist so ein Archetyp, ne, den nehmen die ein, dem folgen die so ein bisschen und dann fehlte mir wirklich so Interaktion, die wirklich Bedeutung hatten zwischen den Charakteren. Mhm. Weil es doch relativ unverändert bleibt am Anfang, aber dann gibt's doch so, ne, zum Mittelpunkt hin gibt's dann doch ein bisschen Bewegung und dann ändern sich ein paar Sachen und dann ändern sich auch die Dynamiken zwischen den Charakteren. Und ja, dann war ich drin, auf jeden Fall.
Ja, also mir geht's so ein bisschen anders. Also ich glaube, ich war nach dem ersten Mal schauen, ich habe gestern einfach nochmal reingezogen, das so als Vorbereitung auf den Podcast. Aber jedenfalls nach dem ersten Mal schauen war ich schon sehr begeistert von der Serie. Vielleicht auch, weil ich einfach vorher dachte so, okay, ich muss irgendwie vorsichtig sein, hier ist immer noch eine Videospieladaption. Und dann hat sie mich aber irgendwie total weggeblasen. Mich hat besonders beeindruckt, dass die Macher sich sehr viel kreative Freiheit genommen haben, um von der Vorlage irgendwie wegzukommen. Also so sehr, ich finde, so in der ersten Folge, das kann man vielleicht irgendwie so ein bisschen tatsächlich sagen, gibt es so Momente von dem späteren Ghoul, also dem späteren Kopfgeldjäger, der da gezeigt wird als Schauspieler, die seine besten Zeiten hinter sich hat und so eine Art Gartenparty mit Lasso-Tricks unterhält. Und das fand ich irgendwie allein schon so kreativ, dass mich das schon so beeindruckt hat. Und davon hat die Serie irgendwie schon viele Momente. Und das hebt sich sehr ab von einer Serie, die vielleicht auch was adaptiert, die eine gefeierte Vorlage adaptiert, die sich aber sehr sklavisch an solche vielleicht Fanservice-Momente hält. Und das, finde ich, macht die Serie zum Beispiel nicht. Und das war für mich, glaube ich, so der erste Grund, irgendwie beeindruckt zu sein. Aber ich finde auch so vielleicht die größte Stärke der Serie oder mindestens die zweitgrößte Stärke der Serie ist so dieses Production Design. Also, dass da extrem viel Geld oder sehr viel Geld reingeflossen ist in den Look, also in die Auswahl von Schauplätzen. Also man hat wirklich irgendwie Autofriedhöfe im Wald, man hat riesige Schiffswracks in der Wüste. Jonathan Nolan, der Regisseur, hat uns im Interview auch erzählt, dass er quasi, also er hat in Namibia gedreht und da gibt es zum Beispiel diese Häuser, die quasi so im Sand verschwinden. Und alte, ich glaube irgendwie Diamantenraffinerien, die man irgendwie dann zum Teil sieht, so riesige Ruinen quasi an der Küste und so weiter und so fort. Und das fand ich auch einfach, also das hat mich auch irgendwie sehr beeindruckt. Also so muss dann quasi die Apokalypse auch aussehen, um Stimmung zu vermitteln. Und davon, ja, dann eben auch, also fand ich die Darsteller super. Insbesondere Cooper Howard, beziehungsweise der Ghoul, gespielt von Walton Goggins und Lucy. Und das Einzige, wo ich so ein bisschen dachte, dass es vielleicht ein bisschen schwach ist, so das Finale, weil das war mir so ein bisschen zu, da laufen viele Sachen zusammen, die dann sehr schnell irgendwie verdrahtet werden und das kommt einem dann am Ende so ein bisschen lieblos vor. Genau.
Echt? Interessant.
Ja.
Ich war eigentlich ziemlich glücklich mit dem Finale. Also, das ist interessant.
Ja.
Haben wir, glaube ich, ganz anders wahrgenommen.
Ja. Aber ich würde sagen, dass wir tatsächlich da einfach jetzt gleich nochmal drüber, also, dass wir das gerade jetzt mal ausbauen. Aber ich möchte an dieser Stelle alle Zuhörer warnen, die die Serie noch nicht geschaut haben. Wir kommen jetzt nämlich zu unserem Spoiler-Teil. Vielleicht fangen wir tatsächlich, warum nicht, damit anfangen mit dem Ende? Das macht die Serie ja quasi auch. Wie fandest du das, genau, wie fandest du das Finale?
Ich war tatsächlich wirklich ziemlich glücklich mit dem Finale, beziehungsweise auch mit Blick darauf, was so das Finale als Setup bietet für Storys, die danach kommen können. Also klar, es kommt viel zusammen, es muss auch viel zusammenkommen. Ich dachte mir auch, nachdem ich die 7. Folge geguckt hatte, Moment, wir haben jetzt noch eine Folge, die eine Stunde dauert, die jetzt alles abschließen soll, das wird sportlich. dementsprechend, die hat ein hohes Tempo, absolut. Ne? Aber was ich halt sehr gut finde am Finale ist, dass es durch die Informationen, die man dort nochmal kriegt, hauptsächlich natürlich zu Lucys Vater, aber auch zur Motivation des Ghouls zum Beispiel. Aber bleiben wir erstmal bei einer Sache, weil das ist halt genau dieses Ding. Man kriegt halt wahnsinnig viele Informationen, die auch einfach ein bisschen rekontextualisieren, wie man so Charaktere wahrnimmt. Weil Lucy wusste ja bisher auch nur, sie sucht halt ihren Vater. Sie hatte keine zusätzlichen Informationen eigentlich dazu, wer er ist.
Ja,
oder was da vor sich geht, das haben wir ein bisschen erfahren im Verlauf der Serie über ihren Bruder Norm, der ja dann angefangen hat, Nachforschungen anzustellen und dann gemerkt hat, hier im Moment irgendwas läuft hier schief mit diesen Vaults, die eigentlich so perfekt erschienen bis dato. Und was natürlich als Fan der Spiele weiß ich sofort, ich sehe ein Vault, ich mache mir Sorgen, irgendwas Komisches passiert da, ne, das weiß ich ja, aber Lucy weiß das ja nicht. Sie ist ja komplett unwissend und das ist auch so ein bisschen diese interessante Dissonanz. Und dann erfahren wir diese ganze Hintergrundgeschichte und es ist ja auch wahnsinnig viel auf einmal, wer Moldaver eigentlich ist und warum sie ausgerechnet Lucys Vater entführt hat, was mit ihrer Mutter wirklich passiert ist und jada, jada. Und dann diese riesige, sprichwörtliche Bombe, weil als sie dann halt die kalte Fusion rausholen, als diese kleine Kapsel, die da in dem Kopf drinne steckt.
Ja.
Und ich guck mir das noch und denke mir so, ach du Scheiße, die Implikation. Das finde ich nämlich wahnsinnig interessant, dieses Setup einfach für vieles, was danach kommen könnte. Was bedeutet das jetzt, dass wir jetzt kalte Fusion, eine saubere, unendliche Energiequelle im Wasteland haben, im Ödland, und die auch ausgerechnet in den Händen der Bruderschaft steckt, was leicht besorgniserregend vielleicht ist. Also das ist, für mich ist das ganz viel so Kopfkino hin zu einer möglichen zweiten Staffel, was ich halt großartig daran finde. Ja. Aber es kommt wahnsinnig viel Schlag auf Schlag.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, das so der Serie vorzuwerfen, weil sie muss dann irgendwie so, also sie nimmt sich einfach sehr viel vor und ich finde sie erfüllt das auch alles, aber sie erfüllt es natürlich irgendwie dann innerhalb von einer Stunde und das ist einfach dann, das hat eine gewisse Taktung und gerade so in diesem Endmoment, in dem Finale, wo Lucy quasi ankommt und Moldaver, also die Entführerin ihres Vaters konfrontiert und Moldaver ihr quasi erzählt, dass ihr Vater damals ihre Mutter umgebracht hat durch einen Atomschlag, den er selbst verursacht hat, quasi mit dem er eine ganze Stadt dem Erdboden gleich gemacht hat. Das fand ich in dem Moment sehr viel und es wurde, mir hat so ein bisschen so die für Gefühlsmäßigkeit vielleicht gefehlt. Also ich finde, man sieht da so irgendwie Kyle MacLachlan, der ihren Vater spielt, so irgendwie im Käfig, der sich das Ganze anhören muss, während Moldaver Lucy quasi aufklärt und er wiederholt sich immer so wahnsinnig. Also er irgendwie sagt so, nein, hör ihr nicht zu und sie erzählt Lügen. Und das fand ich so ein bisschen ungeschickt gelöst tatsächlich. Also ich hatte so das Gefühl, das wird dann alles so im Dialog dem Zuschauer irgendwie so dargelegt und so weiter und so fort. Das hätte man irgendwie weniger awkward lösen können, glaube ich irgendwie. Das hätte man so, weil es gibt irgendwie viele Momente, wo ich das Gefühl habe, irgendwie geht die Serie auf so, also sehr intelligent mit Dingen um. Also es gibt zum Beispiel den Moment, wo Maximus, der jahrelang darauf trainiert hat, ein Ritter der Stählernen Bruderschaft zu werden, quasi hinter die Kulissen schauen kann. Also wo sein Ritter, der ihm vorgesetzt ist, ihm als Knappe, bisschen sein wahres Gesicht zeigt. Also eigentlich, dass er relativ feige ist, dass er herablassend ist, dass er arrogant ist. Und wo dann diese Stählerne Bruderschaft, die Spieler vielleicht, also die sie aus den Spielen kennen und die vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorbildsfunktion für manche hat, also irgendwie so auch so sich viele Spieler gedacht oder Spielerinnen gedacht haben, werden so, okay, ich möchte unbedingt diese Rüstung haben und dafür will ich dazugehören und so weiter und so fort. Und dann wird es so gebrochen. Und da geht die Adaption sehr intelligent, finde ich, mit der Vorlage um. Und dann in diesem Finale ist es aber so sehr, also das ist ein Moment, finde ich, so der wurde so ein bisschen fürs Drehbuch geschrieben, habe ich so das Gefühl. Aber nicht mit so wirklich viel Ideen zur Inszenierung.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Ja, da gibt's so ein paar kleine Momente, wo ich sage, die sind zum Glück vereinzelt, aber wo die Serie nicht ganz konsequent das durchzieht, wo sie irgendwie ein Setup hat oder wo ich mir denke, ach, diese Szene hat jetzt jemand im Drehbuch geschrieben, damit die Story so passieren kann, wie sie passieren soll. Ja. Also ein Beispiel für mich ganz am Anfang in der ersten Folge, ist eine winzig kleine Sache, aber es ist mir ein bisschen im Kopf geblieben, wo Moldaver Hank, also Lucys Vater, letztlich vor die Wahl stellt und sagt, Lucy oder die Bewohner dieses Walls. Ja. Hinter denen steht gerade eine Bombe und die sitzen davor und er entscheidet sich, Lucy zu retten und steckt sie in diesen Raum. Und dann geht Moldaver mit ihm, zündet die Bombe, aber nicht, bevor die Vault-Bewohner es schaffen, wegzurennen. Das heißt, am Ende hat sie niemanden getötet und diese Wahl war irgendwie komplett konsequenzlos. Also es ist so eine kleine Sache, wo ich mir denke, ist das zu Ende gedacht? Ja. Hätte man da nicht wenigstens sagen können, warum hat er gerade dieses emotionale, Lucy, du bist meine Welt, er will sie unbedingt retten, auch wenn andere dafür sterben müssen, und dann passiert es halt nicht. Ne? Ja. Niemand stirbt. Oder warum sich die, jetzt will ich auch so einen Raider sagen, hilf mir mal kurz.
Plünderer?
Ja, die Plünderer. Dass die sich so fast schon animalistisch benehmen, während sie dort eingesperrt sind im Vault. Und man aber später rausfindet, ne, das müssen ja NCA-Leute gewesen sein, die zu Moldaver gehörten, weil sie ist keine Plünderin. Sie ist Anführerin von den Überresten des NCA. Mhm. Und das, okay, aber das, um die Überraschung zu wahren, wurde das halt so gemacht. Oder eine ganz kleine Stelle, das ist ein Pet-Peeve, muss ich sagen. Das ist eigentlich nicht schlimm im Großen und Ganzen. Aber es ist mir auch ein bisschen aufgefallen, als Maximus tatsächlich zum kopflosen Körper kommt des Wissenschaftlers, dessen Namen ich gerade auch nicht mehr im Kopf habe.
Ja, ist Wilzig, glaube ich.
Ja, genau.
Der Name wird auch so dreimal gesagt, glaube ich. Also es ist auch nicht.
Ja, ich musste den auch irgendwann mal nachschlagen. Ist halt der Wissenschaftler, TM.
Ja.
Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte Maximus sich zumindest, was so kluge Entscheidungen angeht, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Beziehungsweise eher so das Gegenteil. Er trifft so ziemlich jede falsche Entscheidung oder jede nicht durchdachte Entscheidung, die man treffen kann. Das ist so ein bisschen gefühlt sein Charakter. Ganz viel. Und dann kommen sie zu diesem Körper und plötzlich ist er smart. Das fand ich sehr, sehr absurd. Als sein Knappe ihn dann fragt, sollen wir den Körper mitnehmen? Und er dann ganz selbstbewusst sagt, nein, wenn er wichtig gewesen wäre, hätten sie ihn mitgenommen. Sie wollten nur den Kopf. Aha, hier sind Fußspuren, lass uns denen folgen. Ne? Und Lucy auch ein paar Folgen später, sofort instantly macht es Klick bei ihr, als sie Maximus trifft, so, hey, ich suche deinen Kopf, du suchst den auch, oder? Jeder sucht den Kopf, die Chancen sind, du suchst den auch. Sofort nicht mal einmal falsch geraten, sie wusste es. Ne? Also so ein paar kleine Sachen, die sind so typisch Drehbuch, sind drinne, damit die Story laufen kann. Die sind dann halt nicht so ganz organisch wie der Rest der Serie, der ziemlich organisch ist und deswegen fallen sie, glaube ich, auf. Es ist natürlich blöd, dass es gerade am Ende drin ist, so eine Stelle. Aber Hank hätte gar nicht da sein müssen, gefühlt, für die Szene. Das ist mir auch das aufgefallen.
Stimmt, ja. Nee, das ist richtig. Also genau so, also das sind quasi so diese kleinen Szenen, die für mich so den einzigen Malus der Serie so ein bisschen darstellen, weil man da wirklich auch so merkt, okay, da war quasi... Da war die Struktur der ganzen Serie, die dramaturgische Struktur, einfach wichtiger als das Gefühl für eine lebendige Welt. Also in dem Moment, wo du quasi, wo dann auf einmal, genau, also wie du es eigentlich gesagt hast, so, ne, wenn Lucy irgendwie kommt, und vielleicht kann man das noch irgendwie weiter erklären, also es stellt sich irgendwann heraus, dass aus einer der kleinen Bereiche dieser postapokalyptischen Welt ein Wissenschaftler entflohen ist mit eben einer revolutionären Technik oder einer revolutionären Technologie, nämlich der kalten Fusion, und hat die sich quasi selbst injiziert in seinen Kopf und ist dann geflohen. Und jetzt sind auf einmal alle dahinterher. Also Moldaver, die quasi die oder das NCA anführt, die New California Republic, quasi auch eines der kleinen Reiche, die da existieren in der Postapokalypse, oder eben auch die Stillende Bruderschaft und Lucy dann am Ende auch. Und man eigentlich denkt man sich ja so ein bisschen, okay, irgendwann werden zum Beispiel Maximus und Lucy, die sich irgendwann zusammentun, ja dann merken, dass sie hinter derselben Sache her sind, aber für unterschiedliche Zwecke, also für unterschiedliche Herren sozusagen. Und dann wird zwischen den beiden irgendwie ein Konflikt entstehen, aber das wird quasi komplett übergangen in dem Moment, wo Lucy dann zu Maximus geht und sagt so, hey, kann es nicht zufällig sein, dass, weil alle drei Leute, die ich schon getroffen habe in dieser Wüste, auch hinterher sind, hinter diesem Kopf, du auch da hinterher bist. Und das finde ich so ein bisschen, ich tue mich schwer damit, irgendwie zu sagen, es ist faul. Ich finde, Drehbuchautoren sind selten faul, aber es ist so ein bisschen, da hat jemand gesagt, okay, vielleicht ist es in dem Moment nicht so wichtig, dass es alles wahrscheinlich so hätte passieren können, sondern wir machen das jetzt einfach so, damit wir schneller in einen neuen Handlungsstrang reinkommen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und das ist eben so in dem Moment, das ist auch irgendwie am Anfang so ein bisschen der Fall, wo man so sehr blutrünstige Szenen hat, als die Plünderer den Bunker überfallen, in dem Lucy lebt. Und dann aber Moldava in dem Moment, wo sie quasi alle Fäden in der Hand hält, im Grunde genommen niemanden mehr tötet. So. Und dann stellt sich ja am Ende im Finale auch ein bisschen heraus, warum. Weil sie muss ja irgendwie auch so ein bisschen als eigentlich tragische Figur dann dargestellt werden, als eigentliche Heldin. Aber gleichzeitig muss man am Anfang natürlich einen sehr brutalen Überfall zeigen. Das heißt also, irgendwie passt das auch am Ende, finde ich, nicht so ganz zusammen. Also wenn man Moldava als Retterin, als gerechte Führerin zeigen will, warum lässt sie dann zum Beispiel zu, dass ihre Untergebenen einfach einen Vault überfallen und die Hälfte der Bewohner abschlachten?
Ja, sie ist auch allgemein für mich ein bisschen der Charakter, wo eigentlich ist ihre Story offiziell ja abgeschlossen. Es gibt einen ganz klaren Schlusspunkt in der letzten Folge, aber bei ihr stecken noch die meisten fast Fragezeichen bei mir dahinter.
Ja.
Das ist auch, also mindestens eine Frage, die ich eigentlich in der zweiten Staffel gerne noch beantwortet hätte, ist, wie zur Hölle hat sie jetzt eigentlich so lange überlebt? Weil wir erfahren irgendwann auch Moldava war 2077 schon am Leben. Das heißt, sie ist gar nicht im Ödland geboren. Aber als jemand, der so anti-Vault-Tech war, weil wir die auch ihre Technologie fast geklaut haben, ist offiziell aufgekauft, aber ein bisschen geklaut haben, um sie dann hinter Schloss und Riegel zu packen.
Ja.
Scheint es ja eigentlich erstmal unwahrscheinlich, dass sie sich in irgendeinem Vault dann hat einfrieren lassen, aber muss sie ja irgendwie, weil sie ist kein Ghoul.
Allem
Anschein nach. Ne? Und das lässt noch so ein bisschen Fragen offen. Also ja, mit diesem Twist am Ende, Moldava ist sehr eine Figur, wo ich dich ganz, ganz schwer einschätzen kann dann.
Ja, also da finde ich auch, da hat man einiges ausgelassen und das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig dann, wenn man quasi einer Figur so den größten Moment gibt, um sie dann direkt daraufhin zu töten, weil das ist so ein bisschen sehr, sehr pragmatisch, sehr kaltblütig und das gegenüber einer Figur, wo man vom Zuschauer oder der Zuschauerin verlangt, dass er oder sie einfach, also Gefühle empfinden soll, ne? Und dann ist man da aber sehr, sehr strukturell und sehr, sehr hartherzig eigentlich mit dieser Figur. Genau, aber das...
Leute sterben halt im Ödland.
Ja.
Man kennt es.
Genau.
Das ist schon wieder sehr Fallout irgendwie.
Krieg ist immer gleich.
Na gut.
Ja,
genau das.
Genau, ja. Also da noch zu den Hintergründen quasi. Es gibt eine Handlungsebene, die spielt vor der atomaren Apokalypse 2077 und da begegnen sich quasi Cuba Howard, der Westernstar, der spätere Kopfgeldjäger Ghoul und Moldava, die Anführerin der späteren New California Republic. Und sie ist ist 2077 quasi eine Art von Aufwieglerin gegen Vault-Tec als böses Unternehmen. So. Und sie hat auch damit recht, so. Aber sie ist quasi so ein bisschen die, keine Ahnung, sie ist so ein bisschen in dieser Analogie der 1950er Jahre, ist sie quasi eine weibliche Anführerin der Black Panther. Also sie ist irgendwie so ein bisschen im Untergrund unterwegs, so sie vereint quasi, oder Black Panther ist eigentlich, also falsch ausgedrückt, oder sie als wäre sie eine kommunistische Anführerin in den realen 1950er Jahren der USA sozusagen. Also sie bleibt im Untergrund, sie versucht Leute aufmerksam zu machen auf die Verbrechen von Vault-Tec. Aber sie muss natürlich dann irgendwie sich verstecken und so weiter und so fort. Und auch die Leute, die ihr angehören, müssen sich verstecken, weil sobald herauskommt, dass sie mit ihr irgendwie zusammenhängen, verlieren sie ihre Jobs oder werden irgendwie ins Gefängnis geworfen. Genau.
Ja, das ist so das schöne Schimpfwort. Wer kein Kapitalist ist im Fallout-Universum, ist ein Kommunist.
Ja,
Das wird ja da ganz, ganz viel auch umhergeworfen.
Ja.
Was eigentlich sehr lustig ist, wenn man bedenkt, dass wie Lucy's Vault aufgebaut ist, sehr kommunistisch wirkt. Ja. Ne, einfach von diesem Gesellschaftlichen her. Und dann lernst du am Ende, Pustekuchen, am Ende steht doch die große kapitalistische Gesellschaft Vault-Tec dahinter und bestimmt das alles.
Ja, also was du ja quasi schon angedeutet hast, ist so ein bisschen, dass dieser eine Reiz für dich so ein fehlt von der Spieleadaption zu, also von den Spielen zur Serienadaption, dass es halt den Unterschied im Feeling gibt, weil es sich nicht um ein Spiel handelt. Also so ein bisschen, es ist kein Rollenspiel, es ist irgendwie halt so zusammengepresst auch so in eine Story. Quasi jetzt so mit dem gesamten Blick und allen Szenen und allen Fraktionen vielleicht auch, über die man reden kann. Was würdest du da sagen? Also wie gut ist die Adaption für dich da?
Apropos Spiele, das ist natürlich, das ist einfach was die Serie ja nicht machen kann. Diesen Rollenspielaspekt, den ich selbst so liebe an den Fallout-Spielen, das ist, also natürlich, man merkt so ein bisschen kleine Anzeichen davon. Siehe Lucy, die versucht lange Zeit auch einfach, wenn es vollkommen unpassend ist, in dem Moment Auseinandersetzungen mit Worten zu klären. Wir erinnern uns an die Schießerei mit dem Ghoul, wo sie dann vortritt und so, hey, ich weiß hier, die Stimmungen sind gerade aufgeheizt, aber können wir darüber reden? Es ist einfach wahnsinnig putzig, wo ich mir dann denke, so, oh, das ist einmal versucht mit Charisma, aber der Wert war wohl nicht hoch genug. Das finde ich ganz niedlich, dass man solche Ansätze auch immer mal wieder sieht dann in der Serie. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Grund davon, weswegen ich eine Weile gebraucht habe, um reinzukommen. Auch weil lustigerweise die drei Hauptcharaktere fühlen sich ausgerechnet so ein bisschen an, wie als wären das vorgeschlagene Charaktere in einem RPG. Also als würde ich das Spiel neu starten, ne? Als wäre das hier Fallout 5. Ich schmeiß das an und so, hier kannst du deinen eigenen Charakter bauen. Oder hier sind drei Charaktere, die eine Vorgeschichte haben. So wirkt das tatsächlich ein bisschen auf mich. Weil du hast Lucy, die Idealistin, dann hast du den Ghoul, der Realist. Und Maximus, der irgendwo dazwischen ein bisschen angeordnet ist. Also der Ping-Pong so ein bisschen zwischen beiden Seiten hin und her. Das ist ein bisschen morally ambiguous und ein bisschen Feigling, der aber versucht, das Richtige zu tun.
Ja.
Aber deswegen hat es halt auch ein bisschen für mich gedauert, bis ich wirklich die Charaktere als vollwertige Charaktere akzeptiert und empfunden habe. Aber es hilft ja wirklich, dass die Welt wahnsinnig gut umgesetzt ist. Also da kann ich überhaupt, da kann ich gar nichts Negatives zu sagen. Es ist einfach, die Welt fühlt sich wirklich lebendig an. Und viele, viele kleine Sachen, die ich dann so aus den Spielen entdecke, kann ich dann auch sagen, so, cool, das haben sie reingepackt, ja süß. Ach, Moment, das hat ja jetzt eine Relevanz für die Story. Das finde ich wahnsinnig cool. Also auch so Easter Eggs, die ich kaum als Easter Eggs teilweise bezeichnen kann, weil die tatsächlich eine Bedeutung haben. Die sind in die Story organisch eingeflochten und dadurch fühlt sich das Ganze halt sehr lebendig an und wie eine Welt, wo ich merke, ich sehe nur einen kleinen Teil davon. Ja. Also auch Sachen, die nur erwähnt werden. Zum Beispiel der Forscher, der kommt aus der Enklave. Und die Serie nimmt sich eigentlich fast überhaupt keine Zeit zu erklären, was ist denn eigentlich die Enklave? Die sind einfach da, die sind eine Fraktion. Und ich gehe auch davon aus, die werden wahrscheinlich, auch wenn es eine zweite Staffel gibt, dann auch eine Rolle spielen. Aber das wird nur so am Rande erwähnt. Wir wissen, es gibt da halt mehr als das, was wir zu sehen bekommen. Und die Serie kann aus einer sehr, sehr reichen Welt schöpfen und sie machen das. Und das finde ich großartig umgesetzt.
Ein anderes Easter Egg, das mir noch aufgefallen ist, ist Dogmeat, ne? Also es gibt doch irgendwie, also ich weiß es wirklich nicht mehr so richtig, aber es gibt doch eigentlich immer in jedem von den Spielen so einen Begleiter auf vier Pfoten, oder?
Zumindest also in den meisten. Ob es in allen ist, kann ich auch nicht ganz sagen. Aber ja, Dogmeat ist so ein Serious Staple. Es ist ja auch nicht immer zwingend der gleiche Hund. Jeder Hund kann Dogmeat sein am Ende des Tages. Weil es hat einen Grund, dass er Dogmeat heißt. Ja. Sagen wir doch mal ehrlich, wenn wir uns die Welt von Fallout angucken, heißt Dogmeat, weil der potenziell Fleisch ist, was man essen kann. So ist das nun mal.
Da ist wieder der morbide Humor quasi, der Vorlage.
Ja.
Ist dir ansonsten irgendwas aufgefallen, was so Easter Eggs angeht oder was so kleine Referenzen, so augenzwinkernde Momente angeht?
Lustigerweise, du hattest mich, bevor ich angefangen hatte zu gucken, Die Serie hat es mir ja schon mal gesagt, ne? Guck doch mal, ob du Easter Eggs findest. Und die ersten paar Folgen habe ich echt geschwitzt. Da habe ich echt geschwitzt, da dachte ich mir so, shit, ich entdecke hier keine Easter Eggs. Am Ende muss ich dann irgendwie googeln, Easter Egg-Zusammenfassung. Ist dann aber nicht passiert. Weil so in den letzten Folgen ist mir dann wirklich noch so einiges aufgefallen. Das finde ich aber auch sehr interessant, weil die Serie schmeißt einen halt nicht irgendwie anfangs mit Easter Eggs zu, um zu sagen, so hier, guckt mal, wenn ihr die Spiele kennt, dann erkennt ihr das und das und das wieder. Und dann fühlt ihr euch hier, als würdet ihr die Welt kennen. Das macht die Serie nicht. Und das finde ich sehr angenehm. Ja. Die schmeißen tatsächlich gen Ende dann Easter Eggs rein, so für Fans. Und vieles davon ist halt, wie gesagt, auch in die Story verflochten. Also Shady Sands ist so ein Beispiel dafür. Die Stadt, die dort zerbombt wurde, aus der Moldaver kam.
Ja.
Weil das ist eine Stadt, die kommt schon in Fallout 1 und 2 vor. Also auf jeden Fall im ersten, das weiß ich. Beim zweiten kann ich es, ich glaube auch im zweiten. Ja, das ist, erstmal klingt sowieso so ein Name-Drop und dann hat aber diese Stadt eigentlich eine super wichtige Bedeutung für die Story und warum das überhaupt alles passiert ist, weil sonst hätte Mulder nicht Hank entführt und dann wäre Lucy nicht losgezogen und jada jada. Und am Ende ist es ganz vieles miteinander verflochten. Das fand ich halt großartig. Aber so ein paar Sachen gibt's. Zum Beispiel das Fallout-Theme wird kurz gespielt an einer Stelle. Das müsste, glaube ich, Folge 5 oder 6 sein, wo Lucy und Maximus, wo sie wieder in dem einen Vault landen und Lucy dort die Flagge von der New California Republic sieht. Und dann hast du ganz kurz so ein paar Anklänge vom Fallout-Theme. Ja. Ja. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Genauso auch, als wir, das könnte sogar in der gleichen Folge sein, und kurz danach oder kurz später einen Schrottsammler mit seinem Sohn sehen, der dort einen sehr speziellen Helm trägt, was die NCR Ranger-Rüstung ist. Und ich dachte erst, okay, na gut, das ist so ein niedlicher kleiner Kniff, so ein Verweis. Aber nee, dann der Ghoul kommt dann an und redet dann mit ihm. Und ich so, warte mal, vielleicht war der in der NCR. Vielleicht ist das irgendwie so Background-Story, was sie da eingeflochten haben. Ja. Und so, okay. Ne, also es ist selten, dass sie Sachen wirklich einfach nur hinstellen.
Ja.
Ein bisschen was gibt's noch. Zum Beispiel War never changes, ne? Also Krieg ändert sich nie. Da habe ich auch lange drauf gewartet, dass sie den bringen, weil die Fallout-Spiele, die fangen halt damit an. Das ist so ein Staple in einem Fallout-Spiel. Das ist diese Aussage. Und dann hauen sie das dann irgendwann gen Ende, hauen sie das noch raus. Ich habe die ganze Zeit gewartet.
Ja.
Genauso mit Dogmeat. Ich habe gewartet. Geben sie dem Hund jetzt einen Namen? Heißt der jetzt doch irgendwie so?
Ja,
und dann der Ghoul ganz nebenbei so, na, komm mit Dogmeat. Natürlich haben sie das gemacht. Eine kleine Sache, die ist mir beim Gucken noch aufgefallen. Da musste ich dann, ich musste nachgucken, aber ich hatte so einen argen Verdacht. Weißt du, wofür der Code steht, den Hank am Ende eingibt? Damit Moldaver die kalte Fusionstechnologie starten kann. Er gibt nämlich 101097 ein. Und das ist tatsächlich, das ist der Tag, an dem das erste Fallout-Spiel veröffentlicht wurde. Ich habe die 97 gesehen und ich war so, warte mal, Fallout 1 kam doch 1997 raus. An welchem Tag war das? Und es war der 10. Oktober.
Oh, ja. Okay.
Da habe ich dann auch ein bisschen geschmunzelt.
Das ist aber auch cool. Also wenn man dann die 97 sieht, dann kann man das ja auch so relativ, also wenn man quasi das Franchise noch so ein bisschen im Kopf hat, dann kann man das ja relativ simpel rausfinden und hat dann irgendwie auch so einen coolen Moment, also einen Erfolgsmoment.
Ja. Ja,
super.
Ja, und so ein ganz fieser kleiner Teaser am Ende noch. Das ist auch eigentlich, glaube ich, weniger ein Easter Egg als mehr ein, vielleicht kommt's noch irgendwann, aber es ist halt ganz am Ende der letzten Folge, beziehungsweise ist eigentlich ein Doppelteaser, wenn man so möchte. Erstens natürlich New Vegas, ganz am Ende in der Ferne zu sehen, aber ist auch mehr so, sagt schon ein bisschen was, wo eine zweite Staffel hingehen könnte. Und natürlich der Totenschädel, der dort im Sand rumliegt, was eindeutig eine Deathclaw ist, die ich die ganze Zeit in der Serie, wo ich so dachte, ich möchte sie ein bisschen sehen, aber ich bin auch nicht böse, wenn ich sie nicht zu sehen bekomme und sie darauf verzichten, die jetzt quasi so als das Fallout-Monster direkt rauszuhauen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz, ganz nett, dass es am Ende nur so diesen ganz kleinen Hinweis gab.
Ja, genau. Ja, ich glaube, da ich habe so das Gefühl, Deathclaws sind irgendwie auch unter den Fans irgendwie stehen so sehr symbolisch auch für das Franchise. Ne? Das heißt, es wäre irgendwie, ich glaube, viele Leute haben drauf gewartet, dass es kommt. Auch eine Sache, die dann irgendwie erst am Ende kam. Aber das wird es ja vielleicht in Zukunft noch geben. weil, und damit sprechen wir sozusagen jetzt über die zweite Staffel. Es sieht ja im Moment gar nicht mal so schlecht aus für Staffel 2 von Fallout, von Amazons Fallout-Adaption. Und zwar, weißt du, in welchem Stadion sich die zweite Staffel gerade befindet, Elaine?
Ja, gerade offiziell ist es ja noch ein großes Fragezeichen, weil angekündigt ist es bisher ja noch nicht, die zweite Staffel. Es gab ja schon vor Release dann so ein bisschen Munkelei, könnte man sagen, als dann dieser Steuernachlass kam von der, ach was war es, die California Film, oh jetzt müsste ich es nachgucken.
Naja, egal, also eine.
Auf jeden Fall. Ja. Genau, Steuernachlass fürs Film einer zweiten Staffel, was natürlich, das ist keine Bestätigung, weil es kann trotzdem sein, dass Amazon sagt, nee, am Ende entscheiden wir uns dagegen, war vielleicht nicht erfolgreich genug, weiß der Geier. Ne? Mhm. Aber es hat zumindest so diesen Anreiz von, ja, okay, aber offensichtlich hat Amazon da schon ein bisschen überlegt und vielleicht auch angemeldet, hier, wir überlegen zweite Staffel, würdet ihr uns da diesen Steuernachlass geben?
Ja.
Und der ist halt auf jeden Fall schon genehmigt. Der war ja auch gar nicht so niedrig, das war ja, ne, sind ja Millionenbeträge, um die es da geht.
Ja,
dementsprechend, ja. Das ist so ein bisschen Anreiz. Du hast natürlich die Tatsache, die Serie kommt halt wirklich gut an. Da kann man ja nicht sagen, ne? Also, sowohl bei Kritikern als halt auch mit Freunden, mit denen ich drüber gesprochen habe. Die Serie hat Fans auf jeden Fall. Die bringt sogar Leute in die Spiele oder in die Spiele zurück. Also, die Spielerzahlen bei Fallout 76 zum Beispiel, die sind ja auch wieder hochgeschossen. Und nicht zuletzt das, Finale der ersten Staffel. Natürlich das könnte die Serie auch damit enden, aber die teast ja wirklich, wirklich, wirklich stark an. So, hey, wenn wir eine zweite Staffel kriegen, wir hätten da eine Story für.
Ja, ja, genau. Ja. Und dann quasi gleich noch auch für die Fans der Spiele, von denen ja, glaube ich, nicht wenige New Vegas für quasi einen der besten Teile halten. Und dann gleich damit zu teasen, also das läuft schon irgendwie sehr darauf hinaus, dass, glaube ich, alle von den Machern dachten, okay, da kommt auf jeden Fall noch was. Also wir planen mit irgendwas und wir wollen auch gerne noch was nachschieben. Und es sieht, würde ich auch sagen, irgendwie im Moment sehr positiv aus. Natürlich kann man das immer nicht so richtig einschätzen. Also wie du richtig gesagt hast, einerseits ist offiziell überhaupt nichts bestätigt und so ein Textcredit, da kann man im Endeffekt, kann da ein Studio auch sagen, so ja, nehmen wir nicht wahr, weil die Produktion einer zweiten Staffel wäre für uns einfach mit zu großen Kosten verbunden. Aber das Zweite ist so ein bisschen, dass man natürlich nicht sehen kann, wie erfolgreich tatsächlich die zweite Staffel von Fallout ist, weil viele Streamer inklusive Amazon natürlich oder Amazon Prime Video natürlich keine Zahlen veröffentlichen, es sei denn, sie wollen natürlich zeigen, wie erfolgreich ihre Sachen sind.
Ja.
Das heißt, vielleicht kommt ja noch was in den nächsten Tagen. Und es stellt sich heraus, dass Fallout Staffel 1 irgendwie die erfolgreichste Amazon-Serie des bisherigen Jahres war. Aber ja, im Moment lässt sich einfach, gibt es keine unabhängigen Zahlen, anhand derer man dann sagen könnte, eigentlich müsste eine zweite Staffel kommen. Das heißt, das ist quasi der nüchterne Ausblick, den wir bieten können. Aber ich glaube, wir halten beide eine zweite Staffel für sehr wahrscheinlich, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und auch, ich glaube, viele Leute wünschen sich das. Ich wünsche es mir auch ein bisschen.
Ja.
Auch als New Vegas-Fan.
Ich mir tatsächlich auch, ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Fragen, die eine zweite Staffel beantworten muss für dich?
Also erstmal denke ich natürlich sofort an das Setting mit New Vegas, weil die Serie, die spielt ja auch nach allen Spielen, also sie spielt auch noch nach Fallout 4, dementsprechend natürlich auch deutlich nach Fallout New Vegas.
Mhm.
Das heißt, was ich mich jetzt natürlich frage, sehen wir jetzt etwa, welches Ende von Fallout New Vegas canon ist? Das wäre jetzt interessant, weil die Serie sich bisher relativ drum herumgewieselt hat, um solche Sachen. Diese große Entscheidung wurde nicht so viel erwähnt aus den Spielen. Das wäre halt ein Punkt, sehen wir dann vielleicht auch irgendwie bekannte Charaktere wieder, zum Beispiel Mr. House. Wer das Spiel gespielt hat, weiß Bescheid, da will ich jetzt nicht groß spoilern, aber ist einer der großen Mitspieler, der theoretisch problemlos bis heute überlebt haben könnte, wenn er das Ende übersteht, muss man sozusagen. Das wäre was, ne? Sehen wir vielleicht ein paar bekannte Charaktere, Gesichter wieder, etc. Ja. Aber natürlich auch ganz viel, ja, offene Fragen, die halt zu den Charakteren bleiben. Also, wo wir schon drüber gesprochen hatten, zu Moldey war, kriegen wir da noch mehr Background-Story, kriegen wir noch mehr so diesen Zwischenzeitraum zu sehen in dieser Vergangenheitsansicht bis die Bomben fielen oder vielleicht auch ein bisschen danach.
Ja, ganz genau.
Also was ist mit Moldey passiert? Wie hat sie überlebt? Wie ist zum Beispiel Cooper Howard, wie ist er überhaupt zum Ghoul geworden? Also klar, wir wissen, er war nicht in einem Vault, als die Bomben gefallen sind. Das haben wir in der ersten Folge schon gesehen. Aber diese ganze, die Story dahinter und auch, dass er ja lange schon damit kämpft, nicht zu einem wilden Ghoul zu werden. Wie das passiert, dass man das eingesetzt hat, etc. Solche Sachen. Für mich tatsächlich auch Norm, der Bruder von Lucy, was mit dem wird. Ja. Weil eigentlich so, ne, die große Revelation für die Story, die hat er gebracht, was da tatsächlich hinter Vault 31 steckt. Aber jetzt steckt er da halt fest. Ne? Ja. Und ich möchte eigentlich wissen, was macht er? Weil ich hoffe nicht darauf, dass er sich da einfach einfrieren lässt, sondern dass er dann irgendwie versucht, da einen Weg rauszufinden und dann vielleicht auch so ein bisschen Einfluss auf die Story noch hat, die dann passiert.
Ja. Stimmt.
Natürlich, also die Charaktere, das ist ganz klar, das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt von der Story, was passiert mit den Charakteren. Wird Maximus zu einem Ritter tatsächlich ernannt, dieses Mal richtig statt fake? Wie kommen Lucy und der Ghoul dieses Mal miteinander klar, nachdem das beim ersten Mal nicht so gut lief? Das sind genau, so die Fragen.
Ja. Also ja, das, also ich glaube, was mich auch von diesen ganzen Möglichkeiten, von denen wir, ich denke mal, fast alle in Staffel 2 sehen werden, am meisten interessiert, ist, glaube ich, wirklich auch die Vorgeschichte des Ghouls oder Cooper Howards. Ich muss einfach irgendwie wissen, wie diese beiden Teile zusammenkommen, wie er seine Frau verliert, seine Tochter verliert.
Ja.
Was ihn eigentlich antreibt, also ob er jetzt die ganze Zeit auf der Suche nach Moldeva war oder eventuell auch auf die Suche nach seiner Frau oder seiner Tochter, ob die irgendwie, ne, so unwahrscheinlich es auch klingt, eine Möglichkeit gefunden haben zu überleben, ob es die noch gibt. Und das ist, glaube ich, ja, das wird mich am meisten reizen tatsächlich an der zweiten Staffel. Und
ich möchte tatsächlich wissen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich will wissen, ob seine Frau die Drahtzieherin ist.
Ja,
weil das habe ich jetzt schon, ne? Das ist so, glaube ich, so ein bisschen so Theorienbereich, aber wir wissen ja, dass Hank, Lucys Vater, sich wahrscheinlich auf den Weg macht zu seinem Boss, wenn man so möchte.
Ja.
Und es gibt halt nicht so viele Gelegenheiten, wie Coopers Frau und Tochter überlebt haben könnten. Außer halt, über Voltec und seine Frau steckt da eh mit drin und am Ende ist sie die Drahtzieherin. Ja. Das will ich wissen.
Ja, genau. Also das ist ja auch irgendwie eine sehr, ich sag mal, realistische Möglichkeit, wie es dann tatsächlich weitergeht mit ihm und mit ihr, dass sie dann tatsächlich irgendwie noch einen Auftritt da hat. Also in der Zukunft sozusagen. Ganz generell, also mal abgesehen von jetzt so handfesten Handlungssträngen, bin ich irgendwie gespannt, ob die Serie in der zweiten Staffel so ein bisschen ihren Tonfall ändert, weil so eine erste Staffel ist ja, da gibt's einfach viel Exposition, die du erstmal bringen musst, ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum mir persönlich das Finale einfach nicht so gut gefallen hat, weil da einfach sehr viel noch erklärt werden musste und das dann so ein bisschen ungelenk kam. Aber ich würde mich fragen, ob es in der zweiten Staffel einfach ein bisschen gemeiner und fieser wird, so, ne? Also ob dann tatsächlich zum Beispiel Maximus irgendwie da zum Ritter wird und dann damit klarkommen muss, dass er die Bruderschaft leiten muss und dann vielleicht seine Interessen nicht mehr mit denen von zum Beispiel Lucy übereinstimmen und auf einmal stehen die auf unterschiedlichen Seiten und dann wird es natürlich spannend, ne? Also dann wird es weniger so ein, ja, okay, uns passiert eine Menge Mist, aber letzten Endes wissen wir trotzdem, wer die Helden sind, sondern dann wird es auf einmal so moralisch sehr ambivalent. Und ich frage mich, ob die Serie eventuell in der Richtung so ein bisschen weitergeht. Ja, das wird, glaube ich,
spannend. Es wäre interessant, ja, für die Charakterentwicklung allgemein. Weil Lucy sich ja wirklich, die hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt quasi genau diese Charakterentwicklung durchzumachen und diese Person zu werden, die halt tut, was getan werden muss,
ja,
um ihr Ziel zu erreichen. Ein bisschen hat sie die durchaus durchgemacht. Am Ende, als sie Mulder war konfrontiert, sagt sie auch, ja, ich habe überlegt, ob ich hier einfach mit einer Granate reinkomme und uns alle in die Luft jage.
Ja.
Was sehr pragmatisch wäre in der Welt von Fallout. Aber trotzdem irgendwie immer noch versucht, daran festzuhalten, weil sie auch zum Beispiel den Ghoul ja überhaupt erst rettet, der sie quasi verkauft hat an den Organhändler.
Ja.
Und ich weiß gar nicht mehr, was sie genau sagt, aber goldene Regel, Motherfucker oder irgendwie sowas. Ja. Da muss ich sehr schmunzeln. Das gibt ihren Charakter gefühlt sehr, sehr schön wieder. Und dann hast du den Ghoul auf deiner Seite, der ist ja schon moralisch ambivalent.
Mhm.
Musst halt tun, was getan werden muss. Und Maximus, der sich irgendwo, ja, den kann ich immer noch nicht einordnen. Also mit Maximus, tue ich mich schwer. Ich weiß nicht wirklich, was er will oder wo er hin will. Ich weiß nur, dass er nicht so weit denkt. Und ich möchte eigentlich wissen, ob sich das vielleicht in der zweiten Staffel ändert, ob er es mal schafft, nicht über sein, so dass das nächste Ziel, was er hat, was er erreichen möchte, da denkt er bisher nicht so ganz drüber hinaus, ob er das vielleicht schafft, ob vielleicht Mulder ihm am Ende auch so ein bisschen so einen kleinen Wurm ins Ohr setzen konnte, als sie ihm gesagt hat, naja, überleg mal, was bedeutet denn das eigentlich, wenn die Bruderschaft unendliche Energie hat? Was glaubst du, was sie damit machen?
Ja.
Nachdem er ja schon wirklich ein bisschen gesehen hat, dass die Bruderschaft vielleicht nicht das ist, was so sein Ideal in seinem Kopf von der Bruderschaft ist.
Ja, genau. Also wie er befindet sich auf jeden Fall in der Zwickmühle für die zweite Staffel so.
Ja.
Also ich glaube, sein Weg als Idealist ist sowieso schon vorher abgebrochen, aber jetzt muss er sich quasi so ein bisschen entscheiden. Und das heißt, es gibt irgendwie jede Menge Potenzial für alle Charaktere für Staffel 2.
Ja, das könnte sehr interessant werden.
Ja, das glaube ich auch. Super, das war's, glaube ich, von meiner Seite, vom Podcast. Jetzt haben wir ganz viel über Fallout gesprochen. Elaine, ich würde dich gerne einfach nochmal fragen wollen, wenn Leute mehr von dir lesen möchten, wo finden sie dich dann?
Einfach auf GamePro gehen. Da stehen die relevanten Sachen von mir, was ich auf Social Media schreibe. Das muss, glaube ich, keiner lesen.
Super. Dann, ja, genau, um kurz ein Wort zu mir zu sagen, bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich. Mich kann man in erster Linie auf Moviepilot lesen, wo ich sehr viele News schreibe, aber eben auch im Sci-Fi-Bereich unterwegs bin oder sehr viel auch Artikel zur Action verfasse. So. Aber Elaine, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über Fallout zu sprechen. Hat mich sehr gefreut.
Über Fallout abnörden ist immer gut.
Insofern sehr gerne wieder. Und ja, ich möchte mich auch bei euch zu Hause und bei allen unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Und mir bleibt nur zu sagen, streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.